Die Volksbank Bremerhaven-Cuxland, Emery Oleochemicals und die Gemeinde Lockstedt präsentieren. Bei uns in Lockstedt. So klingt zu Hause. Die Podcast-Lokalradio-Show mit Lars Kurs. Moin und willkommen zur 7. Ausgabe unserer monatlichen Podcast-Reihe. Wie immer mit vielen Menschen und ihren Geschichten aus der Gemeinde Lockstedt. Und in dieser Folge, da geht's um diese Leute. Bärbel Bischof Glinka. Fast ein Vierteljahrhundert betreut sie den Jugendraum der Gemeinde Lockstedt in Dedesdorf.
Der Jugendraum bietet Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten, sich zu treffen und Spaß zu haben an vielen, vielen Dingen.
Zum Beispiel auch am Tanzen. Die Yugi Fun Dancer aus dem Jugendraum rocken nämlich die Hütte. Mehr dazu in diesem Podcast. Apropos rocken. Die Bankstage, die junge Filiale der Volksbank Bremerhaven-Cuxland, rock deine Träume. Store-Managerin Nathalie Kiesling.
Wir rocken deine Träume, weil wir der Meinung sind, dass wir für die jungen Leute die Träume verwirklichen. Sei es das erste eigene Auto, der Führerschein, Auslandsreise oder generell eine Urlaubsreise. Wir wollen halt dafür sorgen, dass junge Menschen diese Ziele erreichen können.
Lena Heuer aus Strudel. Seit 5 Jahren managt sie 30 Völker. Bienenvölker.
Ich fand das tatsächlich einfach interessant, wie sich so ein Bienenvolk entwickelt und was die so machen und wie das dazu kommt, dass da überhaupt Honig drin ist.
Schützenvereine im Wandel der Zeit. Die Schützenauslandwürden setzen aufs Sportschießen. Deren Vorsitzende Ilka Schröder.
Es ist anstrengend, auch wenn manche meinen, das ist kein Sport. Den möchte ich gerne mal einladen. Der darf mal 40 Schuss Freihand schießen und dann kann er mir sagen, ob das Sport ist oder nicht, weil der wird mehr Muskelkater haben als vom 10-Kilometer Rennen.
Jörn Ellerbrake, der 56-jährige Bremerhavener, ist Geschäftsführer von Emery Oleochemicals hier in Lockstedt und wird uns einmal darüber aufklären, was hier in Lockstedt genau produziert wird und rund um den Globus zum Einsatz kommt.
Es ist noch nicht so lange her, dass, wenn wir mal einen Rundgang oder einen Tag auf einer Tür haben, dass Leute mich fragen, eben aufgrund der Henkel-Vergangenheit, dass wir kein Waschmittel herstellen. Also es hat sehr viel Aufwand gekostet in den letzten 20, 30 Jahren, die Leute, die Nachbarn hauptsächlich davon zu überzeugen, dass wir kein Waschmittel herstellen oder Persil oder dergleichen.
Üben für den Ernstfall, einen schweren Verkehrsunfall, ein Feuer im Wesertunnel. Uwe Schröder, Ortsbrandmeister aus Dedesdorf.
Wir haben vor 2 Jahren uns zusammengesetzt, haben ein komplett neues Einsatzkonzept erstellt. Wir arbeiten jetzt nach einem Konzept, was in der Schweiz mal erarbeitet worden ist, weil die kennen sich mit Tunneln besser aus als wir.
Und wie dieses Konzept aussieht, das wird uns Uwe Schröder erzählen. Und ein Herz für den Landsbulldog. Das schlägt in der Brust von Manfred Brinschwitz aus Donnern.
Ja, erstmal, weil er nicht mehr gebaut wird. Das war ja auch eine Sammelvoraussetzung, sage ich mir. Alles, was nicht mehr gebaut wird, ist natürlich sehr interessant. Das Zweite ist natürlich der Klang. Ich sage immer, das ist hier HDD-Witzen unter den Schleppern.
Den Sound, den hören wir natürlich nachher auch noch. Jetzt geht's aber erst einmal ins Rathaus. In dieser Ausgabe unserer Podcast-Reihe bei uns in Lockstedt schauen wir noch einmal auf den Ausgang der Kommunalwahl. Mit rund 90% wurde Detlef Wellbrock im Amt des Bürgermeisters der Gemeinde Lockstedt bestätigt. Ein tolles Ergebnis, herzlichen Glückwunsch und gleichzeitig natürlich auch eine eindrucksvolle Bestätigung und Wertschätzung der bisherigen Arbeit.
Ja, das kann man definitiv so sagen. Es ist für mich eine tolle Bestätigung, ein solches Ergebnis auch bei der dritten Wahl, zu der ich jetzt angetreten bin, bekommen zu haben. Es ist aber auch gleichzeitig, da ich einziger Kandidat war, eine Bestätigung dafür, dass wir, ich denke, sowohl in Verwaltung als auch in Verbindung mit Verwaltung und Gemeinderat durchaus in den letzten Jahren hier in Lockstedt einiges auf den Weg gebracht haben, was die Bürger auch so honorieren. Und es ist natürlich gleichzeitig auch Auftrag, in der Zukunft in der Form natürlich auch am Ball zu bleiben.
Offenbar war ja dann die Arbeit sehr transparent und sehr vertrauensvoll.
Ja, ich denke schon, die Gemeinde Lockstedt insgesamt, und da beziehe ich jetzt nicht nur meine Person, sondern insgesamt auch Verwaltung und Politik mit ein. Wir sind so aufgestellt, dass wir versuchen, für die Menschen in der Gemeinde gesellschaftspolitisch und kommunalpolitisch etwas auf den Weg zu bringen. Und das ist auch in der Form, denke ich, von den Bürgern honoriert worden.
Was macht denn am meisten Spaß, auch noch nach all den Jahren als Bürgermeister hier tätig sein zu dürfen?
Ja, Spaß macht es einfach, gemeinsam mit den Leuten nicht in einer, sag ich mal, Kontrasituation und auf Krawall gebürstet zu agieren, sondern gemeinsam zu gucken, wie, und für mich eben auch in meiner Heimatgemeinde, wir die Gemeinde Lockstedt fit für die Zukunft machen und an Projekten zu arbeiten, dass dies auch in der Form vorangeht. Und gleichzeitig ist es aber auch, glaube ich, etwas, was für mich ein wichtiger Punkt ist und der mich vielleicht auch teilweise ausmacht, dass sie Menschen zusammenführen, diplomatisch zu gucken, wie Menschen auch gemeinsam Ideen entwickeln und nicht, wie man guckt, warum etwas nicht geht, sondern zu gucken, warum etwas geht, das Glas halb voll und nicht halb leer zu sehen. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, alle gemeinsam auch ganz gut hinbekommen haben.
Absehbar wird der neue Gemeinderat in Lockstedt seine Arbeit aufnehmen. 13 neue Ratsmitglieder werden übrigens dabei sein. Das entspricht ungefähr einem Drittel des Rates. Und dieser setzt sich nun wie folgt zusammen. Die SPD als stärkste Kraft mit 15 Sitzen. Die CDU ist mit 10 Ratsmitgliedern vertreten. Die Grünen mit 4. Bürgerfraktion, FDP und AfD jeweils mit einem Sitz. Und wann geht's nun für den Rat so richtig los, Detlef Fellbrock?
Der Übergang ist ja so, dass wir jetzt ab 1. November offiziell Beginn der Wahlperiode haben. Das heißt, am 8. November wird in der Mehrzweckhalle Nesse der neue Gemeinderat sich konstituieren. Das heißt, es werden dann die Positionen in den Ausschüssen, in den einzelnen Verbänden besetzt. Es werden die stellvertretenden Bürgermeister gewählt und es wird dann auch bestimmt, wer in welcher Ortschaft Ortsvorsteher oder Ortsvorsteherin wird. Und diese Personen werden dann auch, weil es ja Ehrenbeamte sind, im November unmittelbar nach dieser konstituierenden Sitzung in ihre Funktion als Ortsvorsteher für die nächsten 5 Jahre berufen und nehmen dann natürlich auch schon jetzt gleich im November ihre Arbeit auf.
Es gab durchaus ja ehemalige Ratsmitglieder, die nun Ende September nach vielen, vielen Jahren kommunaler Ratsarbeit ausgeschieden sind, die auch vom Städte- und Gemeindebund ausgezeichnet wurden für ihre langjährige Arbeit, die sie ehrenamtlich hier versehen haben. Wer war das denn?
Da sind dieses Mal sehr, sehr viele dabei gewesen, die geehrt wurden, sowohl von uns als Gemeinde als auch vom Städte- und Gemeindebund. Herausragend kann man sicherlich sagen, sind 25-jährige Ehrungen gewesen für einen Peter Michaelis, der dann auch jetzt ausgeschieden ist und verabschiedet wurde, oder 25 Jahre auch Christina Wien, die ebenfalls jetzt ausgeschieden ist und nicht wieder kandidiert hat. Aber auch 25 Jahre sind zum Beispiel dabei Fritz Krieger und Eva Viehoff, die auch weiterhin dabei bleiben werden. Und mit, ich denke, das ist schon wirklich bemerkenswert, sage und schreibe 35 Jahren Kommunalpolitik sind dann Ulrich Köster aus Stotel mit der Ehrenmedaille in Gold vom Städte- und Gemeindebund geehrt worden und jetzt auch verabschiedet worden. Ebenso wie Harald Wrede aus Stinstedt, der auch 35 Jahre dabei ist. Und das, wie gesagt, ist schon sehr bemerkenswert.
Ein bewegender Moment wahrscheinlich insgesamt für alle, die dabei waren.
Ja, diese Ehrung am Ende einer Wahlperiode und gleichzeitig Verabschiedung ist schon immer eine sehr feierliche Veranstaltung, die auch, denke ich, sehr wichtig ist, weil nicht nur emotional es wichtig ist, diese Veranstaltung dann für alle durchzuführen, sondern vor allen Dingen auch die Wertschätzung rüberzubringen für Menschen, die sich über so viele Jahre für die Allgemeinheit engagiert haben.
Die Gemeinde Lockstedt bietet seit Jahren bereits in Dedesdorf ein ganz besonderes kostenloses Angebot für Kinder und Jugendliche, nämlich den Jugendraum. Betreut wird der Jugendraum seit fast 20 Jahren hauptamtlich, davor 4 Jahre ehrenamtlich, von der aus Büttel stammenden Bärbel Bischof Klinker.
Der Jugendraum bietet viele Möglichkeiten. Basteln, Billard spielen, eine kleine Küche haben wir. Er wurde mittlerweile ja auch nach 10 Jahren erweitert, als ich angefangen bin. Ja, er ist schön, er ist hell, er ist freundlich. Wir sind freundlich, die Kinder sind glücklich, wenn sie hier sind.
Und das unterm Dach?
Das unterm Dach, genau.
Unterm Dach der ehemaligen Dedesdorfer Schule. Im Jugendraum war einst das Lehrerzimmer untergebracht. Die Jugi-Fan-Dancer, die gehören auch zum Jugendraum. Es war vor 17 Jahren, erinnert sich Bärbel Bischof Klinker.
Da wurden die dann von den damaligen Jugendlichen ins Leben gerufen, weil sie einfach Bock hatten zu tanzen. Ja, so lange ist das schon her.
Da war die Betreuerin natürlich gefordert.
Da war nicht nur ich gefordert, sondern die Jugendlichen selber. Das war mir immer ganz wichtig, dass sie daran beteiligt waren, an Dinge, die wir getan haben. Da haben die Jugendlichen sich Tänze ausgedacht. Ich habe sie begleitet, habe sie betreut. Aber gemacht haben immer die Jugendlichen.
Favorisierte Musikrichtung, die gibt und gab es nie.
Sie haben immer alles kunterbunt an Musik getanzt und gemacht und Partyhits und wo sie einfach mitgrölen konnten und mittanzen konnten. Und ich glaube, das hat sich bis heute nicht geändert.
Heute werden die Yugi-Fun-Dancer unter anderem von der 15-jährigen Dana Wolas geleitet. Die Schülerin aus Schweden kam selbst vor 8 Jahren als kleines Mädchen zum Jugendraum. Sich hier jetzt ehrenamtlich als Tanzlehrerin zu engagieren, gibt Dana sehr viel.
Einfach die Freude von den Kindern, auch dass sie daran Spaß haben, mit meiner Freundin, also Inken, die Tänze hier einzustudieren und den Kindern einfach was Neues beizubringen, finde ich einfach schön.
Und so läuft's.
Ich liebe das Tanzen und gucke mir natürlich auch sehr viele Videos an. Wenn ich was sehe oder ein Lied höre, dann fällt mir auch eigentlich direkt ein Tanzschritt ein. Und merken mir das, machen ein Video von mir, wo ich das dann tanze und studiere das dann mit Inken zusammen ein.
Getanzt wird nach Charterfolgen wie
Stuck It Up. So if you wanna stuck it up, man, you gotta work for it. Ay, 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 ay. Und Starships. Starships.
Und die 15 Yugi-Fun-Dancer, allesamt übrigens Mädchen, sind restlos begeistert. Mittlerweile haben die Yugi-Fun-Dancer viele Tänze drauf, sodass daraus auch ein ganzes Programm entstehen kann. Und so sagt Dana Wolas zu Recht mit Stolz:
Man kann uns auch buchen.
Anfragen nimmt gerne die Jugendpflege der Gemeinde Lockstedt und natürlich auch Bärbel Bischof Klinke als Betreuerin des Dedesdorfer Jugendraumes entgegen. Und wer Lust bekommen hat, einmal vorbeizuschauen, nur zu.
Wir sind hier 3-mal die Woche, davon ist freitags dann Tanzen mit eingebunden, von 15 bis 19 Uhr.
Übrigens, auch wenn der Jugendraum in Dedesdorf zu finden ist, so ist es nicht Voraussetzung, auch aus Dedesdorf zu stammen, um hier mitzumachen.
Hier sind alle Kinder willkommen, egal von wo sie herkommen, sie dürfen alle erscheinen.
Auch die ganz Kleinen. Das Programm ist nämlich nicht nur für die Großen.
Wir haben aber auch kleine Jugis. Die sind dann ab 3. Wir machen das spielerisch und sie üben auch eine Choreografie ein. Sie merken es manchmal nur nicht, dass sie es tun, weil, wie gesagt, wir machen es spielerisch und das klappt gut. Das ist dann Nachwuchsförderung, ne?
Inmitten der Bremerhavener Fußgängerzone liegt die wahrscheinlich geilste Bank der Stadt, die Bankstage. Die Bankstage ist die junge Filiale der Volksbank Bremerhaven-Cuxland, ausgerichtet auf ein junges Publikum mit jungen Beratern. Store-Managerin ist hier Nathalie Kiesling.
Ich sitze hier mit den Kunden und die unterhalten sich mit mir wie mit einem Freund, einer Freundin. Es ist eine angenehme Atmosphäre. Und man fühlt sich hier, glaube ich, auch wohl im Vergleich als bei einer klassischen Bank, weil man sich hier öffnet, auch als junger Mensch. Man denkt sich, okay, mein Gegenüber ist ungefähr in dem gleichen Alter wie ich, die durchlebt gerade die gleichen Lebensphasen, die weiß, was man will, die weiß, was ich gerade will, was ich mir vorstellen kann für meine Zukunft und die hat vielleicht die gleichen Träume und Wünsche. Ich glaube, das ist einfach angenehm, man spricht so gerne miteinander.
Das ist wohl so. Die Atmosphäre ähnelt einem Musikclub. Natürlich gibt es eine Eventbühne im Obergeschoss, Tische und WLAN, die es den jungen Kunden ermöglichen, ihre Aufgaben für Schule oder Hochschule auch dort zu erledigen. Genau wie die Bankgeschäfte.
Von Online-Banking über Kontoeröffnung und Sparen für die Zukunft kommt hier vieles rein. Also ich würde behaupten, dass die 3 Punkte wirklich die häufigsten sind. Das, was die jungen Menschen einfach interessiert.
Nathalie Kiesling und ihr Team gehen speziell auf ihre Kunden ein.
Wir haben dann auch so einen eigenen Fahrplan hier, mit dem wir mit der Person dann drüber sprechen, dass wir sagen, was stellst du dir genau vor für nächstes Jahr oder für die nächsten 5 Jahre? Soll es in Richtung Studium oder Ausbildung gehen? Was ist dein Plan? Was möchtest du gerne machen? Und hey, wäre das vielleicht nicht sinnvoll, dass wir da vielleicht auch mal zum Thema Sparen kommen, dass du dir in einem Jahr vielleicht auch mal was anschaffen kannst?
Ideale Vorstellung. Sparen lässt sich planen. Ohne dass es weh tut.
Wenn man weiß, ja, ich brauche in 5 Jahren Geld für mein Auto oder vielleicht auch schon nächstes Jahr, kann man ja dementsprechend vorher schauen, dass man dafür sparen kann. Und das sind zum Beispiel so Punkte, die wir dann berücksichtigen, dass wir dann helfen, dass die die richtige Sparform finden oder über die Möglichkeit eines Kredites.
Es ist ja nun keine neue Erkenntnis, dass das klassische Sparen auf dem Sparbuch angesichts der drastischen Niedrigzinsphase kaum zusätzliche Erträge in Form von Zinsen bringt. Dennoch lohnt sich Sparen. Je früher, desto besser, Nathalie Kiesler.
Wenn man dann nach der Konfirmation oder so hierher kommt und wir mit den Eltern gemeinsam dann natürlich über das Thema Geld ansparen sprechen, lässt sich da ja bestimmt der Weg finden, dass man das Konfirmationsgeld zum einen schon mal anspart und das Taschengeld vielleicht beiseite packt oder Mama und Papa da vielleicht auch mal zum Geburtstag oder monatlich ein bisschen was dazu sparen.
Und wer erst während der Ausbildung oder während des Studiums oder unmittelbar nach der Schule beginnt, über das Sparen nachzudenken, gar kein Problem. Da gibt's eben viele Möglichkeiten, aus dem Ersparten mehr werden zu lassen.
Wir arbeiten da beispielsweise mit der Fondsgesellschaft der Union Investment zusammen, dass man halt auch darüber die Möglichkeit hat, Geld zu investieren oder zu sparen.
Und so funktioniert's.
Bei der Union Investment ist halt der Vorteil, dass man in Fonds spart und Fonds haben eine gewisse Risikostreuung, weil man in verschiedene Anlageformen investieren kann. Dabei ist es dann möglich, auch ab 25 Euro monatlich mit Kleinstbeträgen sich ein kleines Vermögen aufzubauen.
Über Spar- und Investitionsmöglichkeiten informieren die Seiten von union-investment.de. Keine Frage, selbstverständlich hilft die Bankstage und damit die Volksbank Bremerhaven-Cuxland auch weiter, wenn es um maßgeschneiderte Kredite für junge Leute geht. Wichtig dabei, niemand soll sich in jungen Jahren über beide Ohren verschulden oder noch schlimmer sich damit komplett übernehmen. Um genau das auszuschließen, gibt es ja die Beratungsgespräche. Und bei der Kreditvergabe sind diese Punkte entscheidend, an denen niemand vorbeikommt, wie Nathalie Kiesling erzählt.
Genau, also es gibt gewisse Grundregeln, die eingehalten werden. Und da ist auch egal, ob das jetzt hier ein jüngerer Kunde, der zu unserer Kundengruppe gehört oder jeder andere. Ein festes Einkommen muss halt da sein. Eine gewisse Bonität muss gegeben sein. Wir fragen die Schufa ab. Das macht jede andere Bank auch so, bevor sie einen Kredit ausgibt. Im Idealfall ist das Arbeitsverhältnis unbefristet.
Und dann kann gemeinsam darüber nachgedacht werden, wie Träume Wirklichkeit werden können. Die Bankstage rockt nämlich deine Träume.
Wir rocken deine Träume, weil wir der Meinung sind, dass wir für die jungen Leute die Träume verwirklichen. Sei es das erste eigene Auto, der Führerschein, Auslandsreise oder generell eine Urlaubsreise. Wir wollen halt dafür sorgen, dass junge Menschen diese Ziele erreichen können.
Einen Punkt wollen wir nicht vergessen. Bei den Beratungsgesprächen in der Bankstage steht auch das Thema Altersvorsorge auf dem Zettel. Ernsthaft? Altersvorsorge in jungen Jahren? Ist das wirklich ein Thema? Nathalie Kiesling nickt entschieden.
Doch, das ist tatsächlich ein sehr wichtiges Thema und ich finde, man kann damit nie früh genug anfangen.
Denn?
Es ist halt einfach Fakt, dass diese Rentenlücke immer größer wird und später die Rente oftmals leider nicht mehr ausreicht. Dementsprechend ist es super wichtig, dass man selber schon was fürs Alter tut und vorsorgt. Und Altersvorsorge kann und muss gar nicht wehtun, soll sie auch überhaupt nicht. Und das kann halt bei Kleinstbeträgen schon losgehen.
Nichts ist unmöglich. Am besten einfach mal in der Bankstage in der Bürgermeister-Smith-Straße 102 vorbeischauen. Das ist die Fußgängerzone in Bremerhaven und die Bankstage, die liegt direkt neben den Seehunden. Mehr Infos, die gibt's auch im Netz unter bankstage.de.
In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, war eine Biene sehr bekannt, von der sprach alles weit und breit. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya, diese kleine freche Biene Maya.
Mal keine falschen Erwartungen wecken. Eine einzelne Biene wird uns nichts erzählen und schon gar keine Maya, wohl aber eine Lena. Die kommt nun auch nicht aus einem unbekannten Land, sondern aus Stotel, heißt mit Nachnamen Heuer, ist 36 Jahre alt und seit 5 Jahren begeisterte Imkerin.
Tatsächlich, wenn man 1 oder 2 Völker hat, so wie die meisten Hobby-Imker das dann im Garten haben, oder 3 oder 4, ist es vom Arbeitsaufwand überschaubar. Bei 30 Völkern ist das Arbeit.
30 Bienenvölker, das ist ein Wort. Nur damit wir alle mal eine Vorstellung davon bekommen, wie viele Bienen da an Hochzeiten rumschwirren. In einem Volk leben zwischen 40.000 und 80.000 Bienen. So, nun nehmen wir mal der Einfachheit halber die Mitte, 60.000, das mal 30, 1,8 Millionen, so viele Einwohner wie in Hamburg leben. Ja, da ist was los bei Lena Heuer in Stotel und vor allem arbeits- und zeitintensiv ist es.
Das ist jahreszeitenabhängig. Also im Frühjahr ist es durchgucken, ob alle gesund sind, dann Schwarmkontrolle machen, dass die Bienen nicht alle wegschwärmen und dann natürlich die Honigernte. Man muss eigentlich schon in der Saison, also so von April bis Juli, da jede Woche mal in jedes Volk reingucken. Und je nachdem, wie viele man dann hat, ist es zeitaufwendig.
Dieses Nachgucken ist nicht ohne. Was Bienen nämlich überhaupt nicht mögen, ist
gegen das Volk klopfen, gegen den Kasten. Das macht die immer sauer. Erschütterungen und sowas, da stehen die überhaupt nicht drauf. Oder aufmachen. Aufmachen und warmen und vorsichtig rausziehen.
Aber das muss ja nun mal sein. Und obgleich Lena Heuer nun tagtäglich nach ihren Bienen schaut, vertraut ist sie ihren Lieblingen eher nicht.
Nein, die erkennen mich bestimmt nicht. Ich glaube, die denken immer, ich bin ein Bär, der den Honig klauen möchte.
Da kann es auch schon mal zu dem einen oder anderen Stich kommen.
Oh ja. Schon sehr, sehr oft. Allerdings, ich imkere auch tatsächlich mit Schutzanzug. Es gibt Imker, gerade älteren Semesters, die auch gerne mal überzeugt davon sind, dass man seine Bienen auf jeden Fall ohne Schutzanzug bearbeiten können muss. Bei mir ist es natürlich so, bei der Menge an Völkern muss es auch mal schnell gehen. Und wenn das schnell gehen muss, dann wird man halt auch leichter gestochen. Und ich habe immer Handschuhe und Anzug und Schleier an. Und vor allen Dingen auch, weil sich Bienen auch gerne langen Haaren verheddern. Da ist ein Schleier schon sehr sinnvoll.
In den vergangenen Jahren habe sie viel über das Verhalten der Bienen erfahren und gelernt, erzählt Lena Heuer. So zum Beispiel, dass die männlichen Bienen bei den Damen im Grunde genommen keine Schnitte sehen. Also um es mal salopp auszudrücken, die Ladies, die wollen nur das eine. Und dann fliegen die Kerle raus.
Also das ist tatsächlich so, im Sommer fliegen die nicht raus, weil da ist das ja gewollt. Da werden ja auch neue Königinnen gebildet oder gemacht. Die Schwärme müssen, also die jungen Königinnen von den Schwärmen und von den Völkern, die dann da überbleiben müssen, begattet werden. Und dann braucht man die Männchen. Zum Herbst werden die alle rausgeschmissen, weil im Winter futtern die nur das Winterfutter und werden einfach nicht gebraucht.
Lena Heuer beobachtete bereits vor dem Kasten,
dass die Drohnen, sind ja die männlichen Bienen, rauskommen und dass da dann auch so ein paar andere Bienen hinterherkommen und dafür sorgen, dass die draußen bleiben. Das kommt schon vor, ja.
Ja, da bist du als Drohne abgemeldet.
Als Frau kann man das vielleicht ganz gut verstehen, ne?
Bevor das Schnarchen einsetzt, sind die Kerle draußen, ja?
Ja, genau. Die Bienen machen das einfach richtig.
Naja, darüber könnten wir jetzt noch lange diskutieren. Widmen wir uns lieber dem Stoteler Honig der Bienenvölker von Lena Heuer. Wonach schmeckt der Honig?
Die Bauern pflanzen jedes Jahr was anderes irgendwie im Umkreis. Die Felder verändern sich, ein Baum wird mal gefällt und neue Bäume wachsen. Das kommt immer drauf an, was blüht. Also man kann nicht sagen, also auch wenn ich jetzt dieses Jahr unsere Frühtracht aus Stotel ernte, schmeckt die wahrscheinlich anders als die vom nächsten Jahr, weil es einfach auf die Natur drauf ankommt.
Kann ich den Honig auch kaufen?
Natürlich, den gibt es bei uns in der Burgstraße 11 in Stotel. Wir haben auch einen SB-Kasten, man kann also quasi 24/7 was bekommen.
Und das Gute, Sie können sich auch gerne auf Vorrat mit Stoteler Honig eindecken, denn Honig wird nicht schlecht.
Das stimmt nicht. Also der schimmelt üblicherweise nicht, sondern der gärt. Also wenn man so einen leichten alkoholischen Geschmack im Honig hat, da fällt man auch nicht von unten. Im Grunde sind das ungefährliche Hefen, die dann wachsen. Und dann hat man halt so ein bisschen Alkohol da drin.
Honig mit Schuss.
Honig mit Schuss, so ist das.
Kommen wir hier im Podcast bei uns in Lockstedt zu Vereinen, die seit Jahrzehnten, zum Teil bereits seit über 100 Jahren, das dörfliche Leben in der Gemeinde Lockstedt prägen, nämlich den Schützenvereinen. Davon gibt es hier 11. Wollen wir sehen, ob ich alle zusammenkriege. Also, den Schützenverein Bexhövede von 1970, den Schützenverein Donnern. 1951 gründete sich der Schützenverein Düring, 31 Jahre zuvor der Schützenverein Hahnenknob. Ja, das ist jetzt was für Kopfrechner. 1907 bereits der Schützenverein Lockstedt, dann der Schützenverein Nesse, der Schützenverein Neuenlande von 1971, der Schützenverein Neuenlander Moor, der Schützenverein aus Stinnstedt, nicht zu vergessen der Schützenverein Stotel und die Landwürder Sportschützen von 1958. Deren Vorsitzende ist Ilka Schröder.
Dadurch, dass es jetzt halt näher in den Sportschützenbereich geht, ist es natürlich wesentlich interessanter, weil man ist nicht auf andere angewiesen. Man kann sich sportlich alleine tatsächlich verausgaben oder nicht. Man kann da, liegt da auf jeden Fall mehr Wert jetzt bei. Gut, das Vereinsleben ist natürlich immer noch toll und wenn man seine Leute hat, die man kennt und sich da einmal die Woche mit treffen kann und schnacken kann, ist auch schön. Aber das sportliche Schießen tatsächlich ist das, was auch jetzt, glaube ich, den Reiz ausmacht, um jetzt in den Schützenverein einzutreten. Weil es tritt keiner mehr in den Schützenverein ein, weil es ein Schützenfest gibt. Das ist vorbei, die Zeit.
Auch auf Umzüge, so mit Spielmannszug, wie viele es von anderen Schützenvereinen und Festen kennen werden, wird bei den Landwürder-Sportschützen verzichtet.
Eigentlich ja, weil auch die Akzeptanz halt in der Bevölkerung so für solche Sachen gar nicht mehr da ist. Und ich weiß auch nicht, ob es unbedingt noch zeitgemäß ist. Also für mich wäre es jetzt auch nicht unbedingt mehr zeitgemäß. Man guckt halt zu, wenn da jemand durch die Straßen läuft, aber es ist nicht mehr das, wo ich jetzt Wert drauf legen würde. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung.
Schützenvereine befänden sich nun mal im Wandel, so Ilka Schröder. Man müsse eben mit der Zeit gehen, sonst ginge man so mit der Zeit. Und dann wäre der Verein wirklich Geschichte. Und so gestaltet sich das Schützenfest der Landwürder Sportschützen zwar fröhlich, aber doch eher gemütlich und intim.
Wir beginnen mit einem gemeinsamen Frühstück. Danach wird dann gemeinsam abgewaschen. Und in der Zeit werden dann die entsprechenden sportlichen Geräte zusammengelegt, alles was denn da was wir brauchen. Dann beginnen wir mit dem Adlerschießen im normalen Fall, im normalen Leben. Und wenn wir dann so zur Kaffeezeit noch nicht ganz fertig sind, dann werden dann halt die Adler beiseite gelegt und beziehungsweise sie bleiben dann stehen, dann trinken wir gemeinsam Kaffee. Danach wird dann das Königsschießen durchgeführt, das heißt der Adler wird dann ganz gerupft, bis dann die Majestäten feststehen. Und dann wird das in gemütlicher Runde die Siegerehrung durchgeführt, die Krönung der neuen Majestäten durchgeführt und dann wird gemütlicher Ausklang.
Natürlich können die Landwirte Sportschützen um Ilka Schröder herum auch tüchtig feiern, ist gar keine Frage. Aber ein Festzelt muss nicht extra dafür aufgebaut werden.
Wir haben eine große Schützenhalle und wir sind, wenn wir ganz viele da sind, so 30 und da hat jeder seinen eigenen Tanzkreis.
30 aktive, wohlgemerkt. Dennoch liegt ja der Gedanke, zumindest für mich als Außenstehende nahe, möglicherweise durch einen Zusammenschluss mit einem anderen Schützenverein etwas größer zu werden. Doch da winkt Ilka Schröder ab.
Landwirter Sportschützen bestehen ja schon aus 6 Dörfern. Das ist schon schwierig, die unter einen Hut zu kriegen. Noch schwieriger wird es dann wahrscheinlich, wenn man dann mit anderen Dörfern zusammengeht, mit anderen Schützenvereinen, zumal wir so ein bisschen aus der Richtung liegen. Sag ich mal vorsichtig, wir haben eigentlich so gar keine Nachbarvereine. Das nächste wäre dann 9 Lande, die sind aber schon wieder weiter weg und da wird es dann schwierig, da ein Zusammenlegen überhaupt anzudenken.
Muss ja auch nicht, zumal es ja immer wieder junge Nachwuchsschützen gibt. Und bei denen ist Ilka Schröder aufgefallen.
Gerade die Jugend heutzutage, die möchte diese Vereinsmeierei, wie es halt früher dann mal geheißen hat oder gewesen sein könnte, gar nicht mehr, sondern die möchten wirklich ihre Zeit haben. Ich kann selbst entscheiden, wann ich meinen Sport mache. Und das ist in den Schützenvereinen so, wenn man das gut abgesprochen hat, dass die sagen können, ich kann montags und da möchte ich bitte schießen und da komme ich dann daher. Und dann kann ich das machen, aber ich bin nicht darauf angewiesen, dass alle anderen damit bei sind, weil ich bin halt ein Schütze, der dann alleine entscheiden kann, wann er gerade trainieren möchte. Man kann zu Hause was machen und man hat auch dann die Möglichkeiten, wenn man das gerne möchte, sich mit anderen zu treffen. Aber da ist man dann fast freigestellt, weil das ist eben halt individuell.
Aber so für sich alleine? Nee, sagt Ilka Schröder.
Also man kann nicht da mal eben alleine Tür aufschließen und dann baller ich mir da mal einen zu Gange, sondern da muss immer eine skisportliche Aufsicht dann dabei sein.
Wobei?
Also es gibt nur ganz, ganz wenige, die es wirklich nur als Alleinsportart dann ausüben. Man schnackt ja auch gerne, man trifft sich da halt auch. Und gerade, ich sag mal, es kommt kaum einer alleine. Die meisten bringen ja noch 1 bis 2 Kumpels mit, die dann auch eben halt zusammen dann da was machen können. Dann. Aber man muss es nicht.
Es war 1902, als in Lockstedt die erste deutsche Dampflebertranfabrik Oskar Neinhaber und Co. KG angesiedelt wurde. Ah, schon ganz lange her. Daraus wurde Jahrzehnte später die Neinhaber Chemie. Ab Ende der 60er gehörte das Unternehmen zum Henkel-Konzern und nennt sich nun seit vielen Jahren bereits Emery Oleochemicals. Auch wenn Namen und Besitzverhältnisse sich im Laufe der Zeit änderten, geblieben ist der Standort Lockstedt. Nur, was genau wird hier hergestellt? Wo gelangen diese Produkte zum Einsatz? Und was zeichnet das Unternehmen hier in Lockstedt aus? Antworten auf diese Fragen, die gibt's jetzt von Jörn Ellerbrake, den Geschäftsführer.
Sie ist sehr innovativ, eine lange Historie. Wir feiern im übernächsten Jahr 125 Jahre und das fasziniert mich. Wir sind ein sehr, sehr familiäres Team hier in Lockstedt. Dazu die Verwaltung in Düsseldorf und nicht zuletzt, wir sind ja in einem globalen Konzern eingebunden. Unsere Anteilseigner, die Besitzer, sind in Asien. Also alles zusammen, dieses ganze Bild, sehr global, aber dann doch auch wiederum sehr lokal, weil Lokstedt ist schon wirklich ein Dorf, ob man es hören will oder nicht. Das fasziniert mich.
Wie viele Menschen arbeiten hier?
Also in Lokstedt arbeiten 100 plus minus 1, 2, sage ich mal. Auszubilden haben wir natürlich auch 10 insgesamt. Dann haben wir, ich glaube, 50 in der Verwaltung in Düsseldorf und 7 Leute in dem Labor in Monheim, das ist in der Nähe von Düsseldorf. Da haben wir noch ein weiteres Labor. Also ungefähr 155 sind in Deutschland.
Für all jene, die nun bislang überhaupt sich nicht vorstellen können, was eigentlich den Erfolg dieses Werks ausmacht, ihres Unternehmens, was wird denn hier gemacht?
Also wir stellen in der Hauptsache Kunststoffadditive, also Hilfsmittel für die Kunststoffverarbeitung her. Also wir stellen nicht den Kunststoff her, wir stellen auch nicht das Produkt her, sondern unsere Kunden, die Kunststoff verarbeiten, ob es PVC ist oder Polyethylen oder selbst Gummi oder andere Kunststoff, ABS ist ein Kunststoff, Staubsauger werden aus ABS hergestellt, brauchen unsere Produkte, um ihr Produkt besser zu machen oder um es überhaupt herstellbar zu machen. Wir sagen so ein bisschen, das Gewürz kommt zu dem Kunststoff dazu. Und das zweite Standbein, was aber deutlich kleiner ist, ist, dass wir ja für die Schmierölindustrie, also Schmiermittel auch auf nachwachsenden Rohstoffen herstellen, um technische Öle, Schmieröle herzustellen oder eben auch für das Bohren offshore. Dort werden auch unsere Produkte als Basis für Schmierkomponenten verwendet. Das sind die beiden Hauptkomponenten und es ist noch nicht so lange her, dass wenn wir mal einen Rundgang oder einen Tag auf eine Tür haben, dass Leute mich fragen, eben aufgrund der Henkel-Vergangenheit, dass wir kein Waschmittel herstellen. Also es hat sehr viel Aufwand gekostet in den letzten 20, 30 Jahren, die Leute, die Nachbarn hauptsächlich davon zu überzeugen, dass wir kein Waschmittel herstellen oder Persil oder dergleichen.
Wollte ich gerade sagen, da weiß man, was man hat, ist nicht Ihr Spruch.
Leider nicht. Da weiß man, was man hat, passt bei unseren Produkten zwar auch, weil wir wirklich Marktführer sind in Europa mit dem, was wir machen. Aber nein, es ist wie die Kunststoffindustrie sind unsere Kunden. Und dort ist es eben ja, vom Polycarbonat, CD, Scheinwerfer über, ich sag mal, andere Kunststoffe, ganz normale PVC-Anwendung. Überall, wo PVC verarbeitet wird, sind wir dabei, um entweder das fertige Produkt eine Eigenschaft zu geben, zum Beispiel es antistatisch zu machen oder es besser verarbeitbar zu machen bei der Herstellung des Produktes. Auch das ist wichtig, die Fließeigenschaften des Kunststoffes zu erhöhen, wenn man eine besondere Form hat, die man erreichen will. Also wie gesagt, PVC-Herstellung ist unser Geschäft.
Und wird weltweit von hier vertrieben?
Der Vertrieb ist in Düsseldorf. Hier ist die reine Produktion, aber der Vertrieb ist in Düsseldorf und ausschließlich schon seit den 70er Jahren ist der Vertrieb.
Das, was hier produziert wird, wird weltweit zum Einsatz gebracht?
Weltweit, ja. Also in Zahlen, ich sag mal, ungefähr gute 40% gehen innerhalb Deutschlands an unsere Kunden, weitere 40% innerhalb Europas und die verbleibenden circa 20% gehen in die ganze Welt, ob es Asien oder Amerika ist oder Südamerika. Also 40, 40, 20 ist immer so, was man sich relativ leicht merken kann.
Jan Ellerbrack war das Geschäftsführer der Emery Oleochemicals hier in Lokstedt. Als 2004 der Wesertunnel dem Verkehr übergeben wurde, änderte sich das Leben in Dedesdorf.
Ja, es war eine gewaltige Umstellung für uns. Zum einen natürlich, der Verkehr im Dorf war deutlich weniger, das war ein Vorteil. Umstellung, wir haben zu der Zeit ein neues Feuerwehrgerät ausgebaut gekriegt, wir haben neue Fahrzeuge bekommen, Schulungen und so weiter und so fort. Dann kam die Sache dazu, wie arbeiten wir Einsätze im Wesertunnel ab. Da sind im Vorfeld Konzepte erstellt worden, Einsatzpläne erstellt worden, wie die Zusammenarbeit und auch mit den Kameraden aus Stadtland, andere Weserseite, funktionieren soll.
Und zwar bis ins letzte Detail. Der Mann, der uns das gerade erzählte, ist Uwe Schröder, seit 4 Jahren Ortsbrandmeister in Dedesdorf. Die Ortsfeuerwehr Dedesdorf der Freiwilligen Feuerwehr Lokstedt ist zuständig für den Wesertunnel. Genau wie die Kameradinnen und Kameraden der Ortsfeuerwehr Rodenkirchen aus der Wesermarsch auf der anderen Weserseite. Kommt es zu einem Feuer im Tunnel mit starker Rauchentwicklung, so ertönt im Wesertunnel laut wahrnehmbar die Warnung über die Lautsprecher. Während parallel die Feuerwehren alarmiert werden und ausrücken. Die Ortsfeuerwehr Dedesdorf erhält sofort von anderen Wehren aus der Gemeinde Lockstedt Unterstützung.
Für Einsätze im Wesertunnel immer die Ortsfeuerwehr in Wiemsdorf und Stodel.
Je nach Bedarf können auch weitere Ortsfeuerwehren hinzugezogen werden. Seit 2 Jahren existiert für Einsätze im Wesertunnel ein neues, ausgearbeitetes Konzept. Uwe Schröder.
Das Konzept sieht jetzt vor, dass wir es anders machen als sonst bei Feuerwehr. Sonst heißt es ja Menschenrettung vor Brandbekämpfung. Nach dem neuen Konzept wird erst eine Brandbekämpfung gemacht und dann im Anschluss die Menschenrettung. Einfach um die Temperatur erstmal runterzukriegen, Gebäudeschutz natürlich. Und im zweiten Step dann mit einem zweiten Fahrzeug wird die Menschenrettung, Personensuche durchgeführt. Und letztendlich auch die Rettung dann.
Damit solche schweren Einsätze überhaupt zu bewältigen sind, muss der Ernstfall natürlich immer wieder aufs Neue geübt werden.
Wir haben die Möglichkeit, jetzt die letzten 2 Jahre leider nicht, Corona-bedingt. Davor haben wir in den Zeiten, wo die Tunnelwartung ist, 2-mal im Jahr, im April und 1-mal im Oktober, die Möglichkeit, in den Tunnel zu gehen und da dann in einem Zeitfenster von 22 Uhr etwa bis morgens um 5 Uhr zu üben. Und dank der guten Zusammenarbeit mit der Straßenbaubehörde in Oldenburg haben wir auch die Möglichkeit gehabt, an einem Sonntagmorgen schon mal, da wurde der Tunnel für uns gesperrt, für 4 Stunden, dann im Tunnel tatsächlich zu üben.
Entscheidend dabei ist, dass die Zuständigkeiten klar geregelt sind. Jeder weiß, was sie oder er zu tun hat. Das fängt bei der Einsatzleitung an. Wer hat denn da im Wesertunnel überhaupt die Mütze auf? Dedesdorf oder Rodenkirchen aus der Gemeinde Stadtland? Beide, aufgeteilt quasi nach Buten und Binnen.
Es gibt 2 Einsatzleitungen, außen und innen. Die Einsatzleitung innen hat immer die Ortsfeuerwehr Rodenkirchen. Die fahren mit ihrem ELW in den Tunnel rein und gucken da schon mal in die technische Überwachungszentrale rein und gucken die Tunnelbilder an. Und wir machen die Einsatzleitung außen. Und sobald genügend Führungskräfte da sind, fährt einer von der richtigen Weserseite nach drüben und dann gibt es eine 2-geteilte Einsatzleitung. Sprich, ein Kamerad aus Stadtland, einer aus Lockstedt.
Maximal 10 Minuten brauchen die Dedesdorfer bis zum Wesertunnel.
Bis wir dann am Tunnel ankommen, ist der Tunnel in der Regel auch leer und wir können auf der Gegenfahrbahn in Richtung Tunnel fahren und dann entsprechend, wo der Einsatz ist, in welcher Röhre vor dem Tunnelgebäude kreuzen. Fahren dann auf die südliche Fahrbahn rauf Richtung Tunnel.
Der mitalarmierten Ortsfeuerwehr aus Wiemsdorf wird in einem solchen Fall eine andere wichtige Aufgabe zuteil.
Die Wiemsdorfer sind oben in der Technik fit, machen die ganze Bedienung von Monitoren, die Lüftungsanlage, Lautsprecherdurchsagen und so weiter und so weiter.
Bislang werden solche Einsätze vorrangig geübt. Einsätze im Wesertunnel sind glücklicherweise sehr selten. Bei einem Tunneltest des ADAC wurde die Sicherheit des Wesertunnels mit sehr gut bewertet. Da aber jederzeit die Feuerwehr Dedesdorf bereit sein muss zu löschen, retten und zu bergen, sind Interessierte stets willkommen, so Ortsbrandmeister Uwe Schröder.
Es kann jeder herkommen auf dem Dienstabend, kann sich das Ganze angucken, kann auch mehrere Tage gerne vorbeigucken, mehrere Dienstabende. Immer in einer geraden Woche Dienstag sind wir hier ab 19.30 Uhr. Ja, jeder ist willkommen.
Er selbst gehörte einst zu den Neuen.
Zum einen war es für mich klar, als ich aufs Dorf gezogen bin, aus der großen Stadt, dass ich irgendwas machen möchte, um in der Ortsgemeinschaft anzukommen. Und es ist einfach so, es ist ein geiles Team. Ne? Man hat immer Leute dabei, die irgendwo jemandem helfen oder irgendwie helfen können. Wenn ich irgendwas brauche, ich rufe jemanden an und dann passt das auch. Genauso bin ich natürlich auch bereit, wenn es dann passt, was zu machen. Und ja, es ist einfach ein schönes Team, die Kameradschaft ist gut.
Kurz, mitmachen lohnt sich. Wer von euch erkennt dieses Geräusch? Diesen unverwechselbaren, satten Schleppersound? Das ist nicht irgendein Trecker. Das ist ein Lanz Bulldog. Diese Kultschlepper baute fast 4 Jahrzehnte bis 1957 eine Mannheimer Firma, die Heinrich Lanz AG. Und da die Lanz Bulldog Schlepper mittlerweile rar sind, werden die noch verbliebenen und vor allem auch fahrtüchtigen Exemplare unermüdlich gepflegt. Einer dieser Bulldog-Liebhaber und Sammler kommt aus Donner und heißt Manfred Brinschwitz. Seine Leidenschaft lebt er hier nicht alleine aus.
Nee, wir sind 4, 5, 6 Leute mitunter. Wir haben die gleichen Interessen. Wir haben uns so einen kleinen Zusammenschluss, war das Oldtimer und Moor, haben wir uns jetzt genannt. Ja, wie gesagt, wir sind ziemlich zusammen immer unterwegs. Und viel Schrauben.
Eine Handvoll Lanz Bulldogs gehören ihm selbst und stehen dicht an dicht in einer kleinen Halle. Schätze sind sie allesamt. Das älteste Exemplar ist dieses hier.
Und der sollte damals eingesetzt werden in Nordholz, wo der Zeppelin-Flughafen war. Während des Zweiten Weltkrieges sollte der Geschütze ziehen. Und da wollte der Landwirt auf keinen Fall, dass sie ihn den Bulldog da vom Hof holen. Und deswegen hat er vorher die Räder abgebaut und hat diesen Torso dann unbrauchbar gemacht und hat ihn ja auf einen Steinhaufen oder am Steinhaufen abgelegt. Und dadurch hat dieser Bulldog damals überlebt. Und den habe ich eingewachsen, ungefähr vor 10 Jahren gefunden, diesen Torso, und habe ihn in langjähriger Arbeit, habe ich ihn aufgearbeitet.
Inzwischen lässt er sich auch fahren.
Mit diesem Fahrzeug fahre ich zum Schauflügen.
Von Reifen an dem Schlepper kann allerdings keine Rede sein. Ja, es sind Räder, aber die wiegen.
Ja, da kommen schon einige Kilo zusammen. Ich schätze mal so 120 bis 150 Kilo ein Rad. Das sind Stahlräder. Und zwar mit Zackengreifer drauf, wegen Flügen. Und die hatten extra Laufringe montiert, dass man auf der Straße damit fahren konnte. Und wenn man jetzt zum Acker war und wollte flügen, dann ist man auf ein Eichenholz gefahren und konnte diese Laufringe abmontieren. Und dann konnte man mit dem Fahrzeug flügen.
Praktisch war und ist der Motor des Lanz Bulldog. Denn während die Dieselpreise, genau wie die Benzinpreise derzeit, durch die Decke zu gehen scheinen, kann sich Manfred Brinschwitz ganz entspannt zurücklehnen.
Das waren ja alles Stoffmotoren, die liefen ja so ziemlich mit allen Brennbaren.
Und wenn der von Brinschwitz gerettete Bulldog aus dem Zweiten Weltkrieg erst einmal so richtig in Fahrt kommt, dann...
Er läuft genau 6,8.
Da ist die Gefahr, geblitzt zu werden, sehr gering.
Er hat 3 Vorwärtsgänge und 1 rückwärts. Und wenn man nicht aufpasst, der Motor läuft links oder rechts rum, dann hat man 3 rückwärts und nur noch 1 vorwärts.
Du musst ja aufpassen mit deinen Füßen, ne, wo du die lässt.
Ja, das ist richtig. Bloß früher hat der wahrscheinlich mal Seitenbleche gehabt, aber da ist nicht viel von übergeblieben, weil die alle weggerostet sind.
Ein Jammer, ne?
Ja, aber das ist ja gerade die Patina, die man so heutzutage liebt. Ne?
Das Herz eines jeden Lanz-Bulldog-Fans schlägt hier in der Halle von Manfred Brinschwitz höher. Ein weiteres Modell seiner Sammlung ist...
Ja, das ist so eine Verkehrsmaschine gewesen früher. Der hat ja schon einiges für den Straßenverkehr damals. Da hat man früher so 2 Anhänger hinter gehabt und dann waren das damals so die Fuhrunternehmer, die heute mit LKWs und sowas fahren. Die hat man natürlich früher mit so einer Bulldogs ausgerüstet.
Und die anderen beiden in der Halle?
Ja, das sind auch Vorkriegs-Bulldogs, sage ich jetzt mal. Dieses ist ein 25 PS, der ist ausgerüstet mit Walzrädern. Weil wir hier so dicht am Moorgebiet sind, hat man früher diese gewaltige Bereifung gebraucht, um nicht zu versinken.
Mich fasziniert der ja auch noch.
Der mit dem Dach?
Mit dem Dach, ja.
Ja, das war so mein Reisebulldog. Da haben wir früher... haben wir da viele Fahrten unternommen. Wir waren nach Hamburg hin zum Treffen, nach Bad Zwischenahn, nach Delingenhorst, nach Leipzig zum Völkerschlachtdenkmal damals, wo die Grenzen auf waren.
Das sind schon eine Schau, ne?
Das hat der Bulldog schon alles gesehen, ja.
Dabei taucht gerade auf Oldtimer-Trecker-Treffen immer wieder eine Frage von Besuchern auf, nämlich, was kostet eigentlich so ein Lanz-Bulldog? Manfred Brinschwitz zieht die Schultern hoch.
Ich kann da nicht drauf antworten, sage ich immer, weil es gibt keine Preislisten mehr für diese Fahrzeuge. Früher gab es ja mal Preislisten, da kostete so ein Bulldog, so eine ganz einfache Ausführung damals, kostete 3.000 bis 4.000 Reichsmark. Das war ja auch schon eine Hausnummer.
Ja, aber da kommen Sie jetzt ja auch nicht viel weiter mit. Ne? Wahrscheinlich würde man sagen müssen, der Preis ist der, den Sie erstmal rauspacken und den der andere bereit ist zu zahlen, ne?
Das ist richtig. Man könnte wahrscheinlich auch so ein Bulldog heute nicht mehr so aufarbeiten, wie sie hier stehen, weil das finanziell ist das gar nicht mehr machbar.
Viel Liebhaberei eben, ne?
Das ist richtig.
Und können. Denn Manfred Brinschwitz, der gelernte Motorenschlosser, der könnte auch mit verbundenen Augen einen Bulldog-Motor auseinander und wieder zusammenbauen.
Ja, das ist richtig. Die Daten, die hat man so im Kopf, die Anzugsmomente und Einstelldaten und alles, was da so zugehört zu einem Motor, das ist ja eben Erfahrungssache.
Übrigens, die Bulldog-Begeisterung konnte Manfred Brinschwitz auch bei seiner Tochter Nicole wecken. Eigentlich eher unfreiwillig.
Damals wusste man ja nicht, was man so lernen sollte. Ja, und dann wollte sie Zahnarzthelferin werden, was natürlich total aus dem ja, aus der Richtung war.
Und dann haben sie gesagt, so mit Zahnriemen kannst du auch hier arbeiten.
Ja, nee, die hätte meine Zustimmung gekriegt. Aber da hat sie dann ein Praktikum gemacht und das hat ihr überhaupt nicht so richtig zugesagt. Und hier gab es früher einen Ort weiter, eine große Landmaschinenfirma. Rohwetter hieß sie, kann man ja jetzt ruhig sagen, die existiert ja schon länger nicht mehr. Und da wollte sie auch unbedingt ein Praktikum machen. Und dann kannte ich den Meister da gut und sag, Mensch, die deren will hierher ein Praktikum machen. Ich sag, gib die mal richtige Arbeit, dass die nur einen Tag hierher kommt, dass die da nicht wieder hin will. Ja, und dann hat er ihr tatsächlich richtig Arbeit gegeben. Die musste in den Mähdrescher rein und den sauber machen von innen und alles so Sachen, die man nicht gerne macht. Und dann kam sie abends zu Hause und sagt, Papa, das ist es.
Nicole Meyer, sie wohnt mittlerweile in Nordholz, verfolgte konsequent ihr Berufsziel.
So im Laufe der Lehrzeit, die sie hatte, haben wir dann einen Bulldog ausgegraben und den haben wir dann fertig gemacht zusammen. Und der existiert ja heute noch, den sie auch fährt.
Seit fast 40 Jahren sammelt Manfred Brinschwitz aus Donnern Lanz Bulldogs, schraubt an den Fahrzeugen, war mit denen viel unterwegs und hat mit 70 Jahren nun noch einen großen Traum.
Ich möchte noch mal mit dem Bulldog durch unseren neuen Wesertunnel, ich meine, so neu ist er ja auch nicht mehr, aber durch den Wesertunnel fahren zur anderen Seite und dann umdrehen und wieder zurück. Nur um dieses Klangerlebnis im Wesertunnel zu haben.
Zum Schluss dieser 7. Podcast-Ausgabe wagen wir mit Lokstedsbürgermeister Detlef Wellbrock noch einmal Ausblicke auf seine neue Amtszeit und natürlich auch auf die Projekte, die er nicht nur gerne anstoßen, sondern auch fortsetzen und verwirklichen möchte. Was steht denn da an, Detlef?
Da haben wir natürlich eine ganze Palette. Wir haben auf allen Bereichen diverse Baumaßnahmen vor uns. Wenn ich an die Feuerwehrhäuser jetzt schon aktuell in Donnern und Lokstedt denke und weitere Feuerwehrhäuser, die für Schönstedt, Büttel und auch Nesse noch anstehen. Wir haben Kindergärten in petto, die jetzt noch weiter umgesetzt werden. In Lokstedt wird noch eine Krippe gebaut. Wir haben die Baumaßnahme in Bexhövede noch am Laufen, sind jetzt schon dabei, Kindergärten in Dedesdorf und eine weitere in Lokstedt zu planen. Und auch Stotel ist als, wenn man so will, Ausblick für die jüngere Zukunft jetzt mit auf dem Zettel. Gleichzeitig ist das Thema Sicherung, Ganztagsanspruch für Grundschulkinder in den nächsten Jahren ein akutes Thema, dem wir uns jetzt auch schon kurzfristig mit Rahmenentscheidungen nähern müssen. Wir haben das Thema, ganz wichtig, Klimaschutz, wie die Gemeinde Lokstedt sich weiter positionieren wird, auch in Richtung Zertifizierung ein drittes Mal mit dem Umwelt-Oscar, was natürlich einhergeht damit, dass wir auch richtig aktiv in diesem Feld weiter dabei bleiben werden. So sind wir dann für die neuen Baugebiete und es sind einige Bebauungspläne für nächstes Jahr schon auf der Tagesordnung in Vorbereitung, die auch genau diesen Aspekten nachkommen sollen. Wir werden uns über die Weiterentwicklung unserer Jugendpflege, der Bücherei und der Musikschule unterhalten, sodass wir eigentlich auf allen Feldern, die die Menschen sowohl in der Sicherung von Infrastruktur, aber auch von Lebensqualität dann betreffen, weiter bewegen werden. Und last but not least, da sind wir ja mitten im Bau, ist die neue Sportanlage auch in Lokstedt. Und was auch Sport und Schule gleichermaßen und natürlich auch Ortsgemeinschaft in Bexhövede betrifft, wenn der Kindergarten dort fertig ist, auch im Bereich von Schule und Turnhalle etwas zu tun. Also wir haben diverse Projekte, die uns in den nächsten Jahren dann begleiten werden.
Und hier im Podcast bei uns in Lokstedt werden wir den Fortgang dieser Projekte genau mitverfolgen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Ich bin Lars Kors. Bis zum nächsten Mal im November. Eine gute Zeit. Tschüss. uns in Lock steht, wurde Ihnen präsentiert von der Volksbank Bremerhaven-Cuxland, Emery Oleochemicals und der Gemeinde Lockstedt.